Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Heute sage ich es nicht. Heute lasse ich es weg, unser Sprüchlein. Denn diese Rotze, die wir da am Samstag gesehen haben, bei der 5:1 Niederlage des ersten FC Kaiserslautern in Darmstadt am Böllenfalltor, da können wir über viele Details sprechen. Das nützt alles nichts, dass wir einfach von vorne bis hinten ein riesengroßer Kackhaufen. Der einzige Mensch, den ich kenne, der diesem Spiel noch irgendetwas Gutes abgewinnen kann, ist wahrscheinlich der Mann, der mir hier zugeschalten ist. Schönen guten Abend, lieber Sebastian.
Ja, hallo David. Nee, nicht viel, außer dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich das Spiel sehen musste und durfte, einer unangenehmen Einladung für den Samstagabend entgangen bin. Das ist der einzige Vorteil gewesen.
Naja, wenn der
ich hatte eine gute Ausrede.
Mensch, ja. Wenn der Mensch diesen Podcast jetzt hört, weiß ich nicht, könnte es noch unangenehmer werden.
Ja, nee, das ist nicht der Fall. Gehe ich mal von aus.
Wie schlimm muss das denn sein, dass diese Einladung schlimmer ist als dieses Spiel?
Ja, das wusste man ja im Vorfeld nicht. Nein, es war einfach so, ich hatte mich gefreut. Samstagabend gemütlich, 20:30, Topspiel, alles ist bereit. Wir haben einen guten Lauf, Darmstadt hat einen guten Lauf, das könnte ein gutes Spiel werden. So, da habe ich einfach von vornherein alle Einladungen abgeblockt. Es ist nicht so, dass ich tatsächlich irgendwie abgesagt habe, was Konkretes. Ich habe nur für diesen Tag keine Einladung entgegengenommen.
Okay. Ich bin jetzt schon wieder derart auf Zinne, wenn ich an dieses Spiel zurückdenke. Ich habe mir jetzt einen Rotwein aufgemacht, in der Hoffnung, dass mich dass das irgendwie ein bisschen beruhigt. Das ist nicht so, kann ich euch sagen. Ich habe gerade eben noch mal versucht, mir eine Zusammenfassung anzugucken. Und dann sehe ich die erste Chance von Liedberg und Vitomiak da. Mir fehlen die Worte. Vitomiak, der mittrabt. Und dann mit Kral schimpft, dass er nicht rauskommt, statt einfach durchzuziehen und zumindest zu versuchen, in diesen Zweikampf zu kommen, habe ich gleich wieder ausgemacht. Da dachte ich, okay, das reicht mir. Aber ich bin fucking aggro.
Ja, du bist total aggro, schon die ganze Zeit. Also auch vorhin war er schon auf 180, als wir uns hier zusammen telefoniert haben. Ja, gut, ich glaube, wir können es mal versuchen, irgendwie trotzdem noch irgendwie sportlich zu rahmen, oder? Also einfach nochmal drauf zu gucken, wie sind wir aufgelaufen, was können wir mitnehmen, was können wir vielleicht auch ableiten. Ich habe mal wieder ein bisschen im Gegensatz zu dem, was ich letzte Woche geliefert habe, habe ich mal wieder ein bisschen in den Daten herumgewühlt und habe vielleicht die ein oder andere interessante Tatsache noch zum Preisgeben.
Ja, du willst mir erzählen, dass Tomiak gar nicht so schlecht war.
Nee, aber das wäre tatsächlich ein Punkt, den ich am Ende ganz gerne, oder jetzt können wir es auch vorziehen, gerne nochmal diskutiert hätte. Nämlich, dass ich der Meinung bin, dass Tomiak schon unverhältnismäßig scharf angegangen worden ist. Also ich kann verstehen, dass man, wenn man Leistung und Körpersprache gesehen hat, eigentlich stand er meiner Meinung nach auch kurz vorm Platzverweis noch. Nachdem er die gelbe Karte bekommen hat, ist er 2-3 Mal noch richtig in so eine Aktion rein, wo ich gedacht habe, oh je, jetzt zieht er noch irgendwie den Frustplatzverweis und krönt damit eine nicht gute Leistung. Aber ich fand trotzdem, dass, also die Daten sprechen auch jetzt nicht dafür, dass Tomiak der Schlechteste auf dem Platz war, auch nicht der Schlechteste in der Innenverteidigung. Es ist einfach, glaube ich, das, was man erwartet hätte von ihm und das, was tatsächlich gekommen ist, plus sein Verhalten, was ihn da irgendwie besonders in den negativen Scheinwerfer gerückt hat, finde ich.
Ja, es stimmt insoweit, als dass wir keinen einzigen guten Spieler auf dem Platz hatten am Samstag, glaube ich.
Ja.
Und dass wirklich alle von vorne bis hinten, von Kral bis zu Hanslik vorne, alle unglaublich schlecht waren. Insofern, wer da jetzt rausragt, ist am Ende auch wurscht. Das war echt ein Rückfall in wirklich leider nicht ganz vergessene Drittliga-Zeiten, als wir noch mit einem Bein in der vierten Liga standen, mhm, und niemand weiß, wo dieses lethargische herkommt, dieses schläfrige, ich weiß auch nicht, diese Körpersprache, und die verkörpert Tomiak für mich halt extrem. So, und man hat ihn anders im Blick, man erwartet von ihm mehr, weil er halt nun mal ein Führungsspieler sein soll. Und weil er, glaube ich, auch, ist er auch Vizekapitän? Ich meine schon, oder? Oder zumindest im Mannschaftsrat oder weiß der Geier was so. Und es passiert halt wiederholt, dass er dieser Rolle einfach nicht gerecht wird. Und das ist übrigens auch genau, und jetzt höre ich gleich auf mit meinem Rant, weil ich möchte auch nicht unfair sein, aber das ist genau das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wenn ich höre, dass unsere Spieler ja zu den Besten der Liga gehören, dass sie in der ersten Liga spielen könnten. Und wenn ich dann sage, ey, seid mal vorsichtig, dann meine ich genau sowas. Dann meine ich solche Leistungen wie gestern von Boris Tomiak, der schon echt keine gute Saison spielt und am Samstag eben noch viel schwächer war. Das ist keine Bundesliga-Klasse. Tut mir leid.
Also, ich finde, es ist ein sowohl als auch. Manchmal im Leben ist es ja ein sowohl als auch. Und ich glaube auch, dass es bei Tomiak ein sowohl als auch ist. Also, er hatte auch schon gute Spiele. Er hatte auch in einigen Spielen gute Aktionen. Er ist ein sehr sicherer Elfmeterschütze. Er hat uns, glaube ich, schon 3 oder 4 Elfmetertore beschert mit einer sehr großen Sicherheit. Die ihm immer attestiert wird. Ich weiß nicht, wie sicher das ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Zufall ist. Aber egal, er macht sie. Er hat sie gemacht. Er hat noch keinen verschossen. Und ich finde es deswegen einfach, für das Spiel würde ich zustimmen, verdient er eine schlechte Note. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir versuchen, ein klein bisschen zurückzutreten und zu gucken, was hat er schon geleistet diese Saison, was hat er insgesamt schon geleistet für den FCK, was ist er imstande zu leisten. Und das ist vielleicht momentan oder in der Form, in der er gerade ist und in der Leistung, die er am Samstag gezeigt hat, kein Bundesligaspieler. Aber er ist ein Spieler, der sich beim FCK weiterentwickelt hat. Er gehört zu den Spielern, die ihre ersten Schritte im Profifußball bei uns gemacht haben. Wir haben ihn zu dem gemacht, was er ist, sozusagen. Und das ist gut, das signalisiert nämlich nach außen, beim FCK kann man sich entwickeln. Und zur Entwicklung gehört auch, oder kann auch mal ein Komplettausfall gehören. Das gehört insgesamt dazu.
Ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zusammenzureißen und zurückzunehmen. Und nochmal, ich möchte gar nicht unbedingt jetzt auf Tomiak als Einzelnen einhauen. Er ist sicher nicht der Alleinschuldige an dieser Niederlage. Alle waren schlecht, ich wiederhole es nochmal, aber diese Körpersprache, dieses Zugucken, das bringt mich echt auf die Zinne. Ich verstehe total, wenn man mal einen Scheißtag hat. So, das haben wir alle. Ne, jeder hat mal irgendwie einen Tag, wo es bei der Arbeit einfach nicht so gut läuft. Das Problem ist halt, dass wir bei Tomiaks Arbeit halt ganz viele Leute zugucken. Bei unserer zum Glück nicht. Aber wenn man dann halt so dermaßen nebenher läuft, nicht nur er, auch Ronstadt war nix und auch Siech war nix und auch Heuer sah echt richtig schlecht aus in vielen Situationen. Aber bei Tomiak ist halt, wie gesagt, die Erwartung ist halt einfach eine andere. Und damit jetzt erstmal Schluss damit. Wir haben die Aufstellung gar nicht vorgelesen und schimpfen schon seit 8 Stunden und du bist hier der Ruhepol, wie immer. Seit 8 Minuten, nicht seit 8 Stunden. Gefühlt schimpf ich schon seit 8 Stunden.
Wahrscheinlich schimpfst du auch schon seit 8 Stunden.
Das ist Nein, ich hatte echt einen schweren Arbeitstag heute.
Okay.
Vielleicht bin ich auch deswegen so drauf gerade.
Ja. Das macht es natürlich nicht leichter, wenn man dann den Tomiak noch im Hinterkopf hat, ne?
Ich trinke jetzt noch einen Schluck Rotwein und du liest die Aufstellung
vor. Ich lese mal die Aufstellung vor. Wir haben begonnen mit Julian Kral im Tor. Dann haben wir die Dreier-Innenverteidigung von links nach rechts, Touré, zentral Tomiak. Dann rechts, Innenverteidigung, Heuer. Rechter Verteidiger Frank Ronstadt, linker Schienenspieler Florian Kleinhansel. Davor im zentralen Mittelfeld Sirch, auf der Position, die eigentlich Aremu bekleidete, also auf dieser Sechser-Position. Und Karloc kam wieder zurück in die Mannschaft und rückte auf seine bisherig gespielte linke Schienenrolle im zentralen Mittelfeld. Ritter rückte dafür eins nach vorne, im Prinzip auf die Position die sonst Daniel Hanslick hinter Ragnar Ache gespielt hat. Hanslick spielte dafür in der Spitze, auf der 9 und rechts Daisuke Yokota. Kam es für dich überraschend, die Aufstellung? Ich frage mal so.
Total. Also wir haben ja letzte Woche auch Aremu auch rausgestellt. Nochmal, gerade wenn es ums Thema Gegenpressing geht, wenn es ums Thema Absicherung nach hinten geht. Ich habe mich schon gewundert, warum Aremu raus rotiert. Also ich verstehe, dass Anfang Filip Kalouc unbedingt drin haben wollte. Wahrscheinlich, um halt so einen offensiven Part auch noch zu haben auf der 6. Den hätte meiner Ansicht nach aber auch Lukas Ziyech einnehmen können.
Hat er ja letzten Spiel gemacht. Ja.
Genau, hat er im letzten Spiel ja auch gemacht. Also ich habe mich auch dann im Verlaufe des Spiels auch gewundert, warum Aremu nicht reinkommt. Er kam ja dann sehr spät dann auch rein. Also das hat mich auch schon gewundert, warum Anfang, der ja alles ganz, ganz scharf auch analysiert hat nach dem Spiel, der ja ganz klar gesagt hat, Leute, so geht das nicht. Und das sind Grundlagen, dass man seinen Leuten hinterherläuft. Aber dass er dann einfach auch nicht reagiert und nichts umstellt bis zur, ich weiß gar nicht, bis zur 60., 70. oder so, ne? Haben wir dann erstmal irgendwie, kam Aremu dann irgendwann rein und wir haben so ein bisschen was am Spiel verändert. Das hat mich schon gewundert, tatsächlich.
Ja, mich auch. Zumal mir nicht ganz klar war, also klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wieso er die eigentlich so erfolgreiche zentrale Doppelkonstellation Kalouc und Aremu überhaupt aufgelöst hatte. Das war ja die sehr, sehr erfolgreiche neue Doppelzentrale. Das hatten wir ja auch in den letzten Podcast-Episoden immer wieder rausgearbeitet, dass es seitdem eigentlich sehr viel stabiler und sehr viel erfolgreicher läuft für den FCK. Lukas Ziyech willst du bestimmt auch auf dem Platz haben, aber dann wäre halt eher die Frage, warum nicht in der Innenverteidigung? Oder wenn du ihn unbedingt auf dem Platz haben willst, dann lässt du halt Kalouc unten und stellst Ziyech neben Aremu. So war, glaube ich, jetzt zu viel Umstellung drin. Und es haben zu viele Spieler auch auf Positionen gespielt, die sie in der Saison noch nicht so häufig bekleidet haben. Hanslick ganz vorne drin, Ritter als linker Offensiver. Dann Ziyech auf der komplett neuen Rolle für ihn in dem Spiel, als Holding Six sozusagen für Aremu. Tomiak als zentraler Innenverteidiger. Heuer hat, glaube ich, rechts gespielt und Touré links, was am Anfang der Saison auch anders war. Also man hat irgendwie, hatte ich das Gefühl, waren die Rollen nicht so klar. Und die waren deswegen nicht so klar, weil die nicht so eingespielt waren. Das wirkte auf mich irgendwie wie eine neu zusammengewürfelte Mannschaft, phasenweise, die Defensive, gerade in der Tiefe.
Touré hat jetzt schon ein paar Mal ist auf links gespielt auch. Letzte Woche gegen KSC im Übrigen auch. Und ich glaube, die Woche davor kam er rein, meine ich, kann das sein? Und hat es auch auf links gespielt dann. Elvedi war ja verletzt. Insofern war es vielleicht auch einfach verlockend, dass man mit Heuer und Ziyech und Touré einfach drei ballstarke, spielstarke Verteidiger auf dem Feld haben. Womöglich klappt das ja auch. Gegen KSC hat es ja ganz gut funktioniert.
Hat gar nicht geklappt.
Nee.
Also wenn das die Idee war, muss man nachher sagen, hat nicht gut funktioniert. Nein. Also ja, nein. Wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, und Markus Anfang wurde ja auch an seinen vorherigen Trainerstationen oft vorgeworfen, zu spät zu wechseln. Nicht früh genug Impulse zu setzen für die Mannschaft. Ich hatte auch das Gefühl, es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, mal in der Halbzeit zu wechseln. Aber natürlich kannst du auch sagen, du kriegst dieses 2-0 ganz kurz vorm Halbzeitpfiff. Eigentlich waren alle schon irgendwie so, oh mein Gott, das war die beschissenste Halbzeit, die wir seit langem gespielt haben. Glücklicherweise steht es nur 1-0. Wir gehen in die Kabine, Mund abputzen und dann gewinnen wir die zweite Halbzeit. Oder versuchen es zumindest. Abhaken. Und dann kriegst du kurz vorher noch das 2-0. Vielleicht war der Gedanke, man schickt die Spieler raus und appelliert an die Ehre und sagt, komm, ich vertraue euch. Ihr habt jetzt nochmal die Gelegenheit, das wieder gut zu machen. Die erste Halbzeit war gar nichts. Dann wurde ja auch ein bisschen taktisch was umgestellt. Tomiak ist viel intensiver auf die 6 vorgerückt. Aber es hat alles nichts gebracht.
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man Boris Tomiak auf die 6 stellt. Das geht mir nicht in den Kopf.
Ja.
Wirklich nicht. Also ich fange jetzt nicht schon wieder an. Ich habe mich jetzt echt lange genug ausgelassen. Aber Tomiak ist an normalen Tagen ein sehr guter Innenverteidiger für uns. Aber er ist kein Sechser.
Also man muss ja auch nochmal differenzieren mit und gegen den Ball. Aber gegen den Ball ist Tomiak schon häufig nochmal hinten wieder in die Kette. Aber mit dem Ball ist er dann auf die 6 vorgerückt. Ich kann mir vielleicht erklären, was der Gedankengang war. Also in der ersten Halbzeit war ja das eklatanteste Problem, das wir hatten, dass wir viel zu häufig diese Chipbälle hinter die letzte Kette bekommen haben.
Das Problem hatten wir 90 Minuten lang.
Ja, und wir haben es nicht hinbekommen, da eine Balance hinzukriegen, dass die Innenverteidiger entweder so tief stehen, dass diese Chipbälle gar nicht möglich sind, oder dass sie so hoch stehen und die Abseitsfalle funktioniert. Das war in den vergangenen Spielen besser. Aber ich glaube, der Gedanke hinter der Tatsache, dass Tomiak weiter vorgerückt war, war, dass wir schon vorher überhaupt gar keinen Zugriff hatten. Also natürlich hatten wir sehen die Situationen blöd aus, wo der Ball hinter die Kette kommt und immer wieder hinter die Kette kommt. Und wir die Laufduelle verlieren, nicht richtig in die Zweikämpfe kommen, irgendwie nebenher laufen, nicht so richtig in die Aktion reinkommen. Aber das Problem ist ja, dass diese Bälle überhaupt gespielt werden konnten.
Ja, eben.
Und deswegen, das war, glaube ich, die Idee, dass man sozusagen rausschiebt, dass Karloc und Sirch noch ein bisschen offensiver verteidigen können und dass es dann gar nicht mehr dazu kommt, dass Darmstadt diese Bälle spielen kann. Aber Darmstadt war variabel genug, dann halt auch ihre Spielanlage umzustellen und dann halt eher den flachen Ball zu suchen, weil hinten einfach mehr Räume waren. Das war schon sehr, sehr, sehr stark gespielt.
Ja gut, aber also mal ganz ehrlich, gegen so einen Gegner, wie wir am Samstag waren, da musst du auch keine taktische Meisterleistung bringen, da musst du auch keine spielerische Meisterleistung bringen. Also uns sind ja die Bälle um die Ohren geflogen.
Ja, ja.
Du sagst gerade 2-0 in die Pause. Wir sind mit 2-0 in die Pause gegangen, da hatten wir ja noch Glück.
Ja, klar.
Das hätte ja viel, viel, viel in der ersten Halbzeit schon viel, viel höher ausgehen
können.
Und wenn ich mir gerade das 2-0 angucke, wie wir da wirklich in der Defensive wild hin und her schieben und versuchen irgendwie zu überlagern, Überzahlspiele herzustellen. Und am Ende lassen wir Hornby in der Mitte völlig blank stehen, ja, weil wir in alle Richtungen schieben, aber das Zentrum vergessen abzudecken. Ja. Was wir letzte Woche noch gelobt haben. Ja. Letzte Woche gegen KSC haben wir noch gesagt, ey, wie krass gut wir im Zentrum standen. So, also ja, Darmstadt hat natürlich viel besser gespielt als wir. Aber an dem Tag, am Samstag, hätten wir, glaube ich, auch gegen Regensburg verloren.
Mit der Leistung. Also ist halt die Frage, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der FCK ab der ersten Minute irgendwie da völlig neben sich stand. Als einfach absehbar war, sie kriegen diese Bälle nicht in den Griff, die da super, also das war ja offensichtlich taktische Vorgabe, ja, dass da gesagt wurde, hey, spielt den Ball, spielt den Ball hinter die Kette hoch, dann hat Darmstadt die Spieler, die diesen Ball spielen können, dann haben sie vor allem aber auch die taktische Vorgabe, diese Läufe vorne zu machen. Das hatten in der Vergangenheit Mannschaften gegen uns auch schon. Dann kamen nur die Bälle nicht, weil wir sie entweder halbwegs gut zugestellt haben und diese Bälle gar nicht möglich waren, weil wir gut gepresst haben. Aber die Bälle hatten keine hohe Qualität, oder wir haben einfach besser die Gegenspieler aufgenommen und die Tiefe verteidigt. Und das war alles drei nicht der Fall. Wir sind nicht in die Passverhinderung gekommen. Wir sind nicht ins Positionsspiel gekommen, sodass wir die Offensivspieler, die angespielt werden sollten, ins Abseits haben laufen lassen, sondern es war teilweise wildes Mitgehen, Stehenbleiben, Rausrücken. Das sah aus wie eine frisch zusammengewürfelte Mannschaft, die vielleicht zweimal zusammen ein Spiel gespielt hat. War ganz, ganz verstörend.
Weißt du, was mich das erinnert hat? An das Spiel gegen St. Pauli letzte Saison. Das war, glaube ich, das erste Ligaspiel von Dimi Gramotzes, kann das sein?
Nee, St. Pauli war das erste Spiel
nach der Pause.
Das war
quasi der 18. Spieltag.
Rückrunde, ja.
Rückrunde, genau. Ja. Da war es ähnlich. Da haben die uns auch die Bälle um die Ohren geschossen und wir sind einfach nicht reingekommen.
Ja.
Der einzige Unterschied eigentlich war, dass wir unter Gramozis noch viel, viel höher standen. Jetzt standen wir ja auch hoch, aber bei weitem nicht so hoch wie damals. Der hatte ja damals seine Innenverteidiger in der gegnerischen Hälfte teilweise positioniert. So hoch standen wir nicht und trotzdem konnten wir das nicht verhindern.
Das ist genau so, ist es mir auch gegangen. Ich hatte den Flashback, den Dimi-Flashback, und habe gedacht, hat mich extremst daran erinnert. Und weißt du, was eine erschreckende Statistik ist? Eine erschreckende Statistik ist, nach all diesen Situationen, die wir jetzt durchgesprochen haben, ich würde jetzt auch nicht im Einzelnen jeden Ball hinter die Kette durchgehen, aber es waren zu Beginn des Spieles hauptsächlich hohe Bälle und gegen Ende des Spieles dann im schnellen Umschaltspiel auch flache Bälle. Insgesamt stand der SV Darmstadt 98 in einem Spiel, in dem sie gefühlt 30 Bälle hinter die Abwehrkette geschlagen haben, einmal im Abseits. Einmal. Ja. Und es zeigt einfach, wie indisponiert wir nach hinten waren. Die Restverteidigung hat nicht funktioniert. Das Abseitsstellen, die Raumverteidigung hat nicht funktioniert. Es lief nichts zusammen ab Minute 1. Gar nichts. Im Defensivverbund nicht. Und das hat sich dann auch aufs Spiel mit dem Ball niedergeschlagen. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz etwas sagen, was mir wichtig ist und was dann auch sozusagen den Höhepunkt meiner Kritik darstellt. Das Problem gegen Mannschaften, die hochpressen und die aggressiv anlaufen, auch ja in eher ruhigen Spielphasen, ist, dass wir leider mit Julian Kral einen guten Torwart auf der Linie haben, aber auch einen Torwart, der mit dem Ball eine viel zu hohe Quote an schwierigen Bällen hat. Es gibt kaum Optionen. Entweder den ganz langen Ball oder den kurzen, wackeligen Ball. Da kommt aber keine Sicherheit rein. Hat man eher das Gefühl, das ist irgendwie, ja, da wackeln alle dann, wenn sie merken, Julian Kral fängt an mitzuspielen. Und die langen Bälle haben, vor allem wenn halt Ragnar Ache auf dem Feld ist, überhaupt gar keine Wirkung. Und sind auch von der Streuung her qualitativ einfach nicht so gut. Ja. Das ist wirklich auf dem Niveau dann halt auch irgendwann ein Faktor. Ja, auch gerade wenn du halt gegen solche Mannschaften spielst wie Darmstadt mit dem Spielansatz, dann brauchst du auch mal, also er spielt schon hin und wieder mal einen ganz guten und auch hier und da mal einen mutigen Ball. Aber nicht so, dass man sagen kann, das ist irgendwie, das geschieht in hoher Quote und mit hoher Präzision. Und es ist eher ein Unsicherheitsfaktor, wenn er mit dem Ball am Fuß ist.
Er war gestern ja auch wieder wirklich von zwischen Himmel und Hölle war ja alles dabei. Ja. Ne, er hält natürlich auch ein paar Bälle echt stark.
Die erste Chance.
Gerade in der sechsten Minute, weswegen ich mich gerade so tierisch in Rage geredet habe. Sorry, Boris, es ist nicht persönlich gemeint. den hält er natürlich überragend. Und dann hat er aber später dann auch solche Szenen wie in der 15. Ja. Ne, wo ein langer Ball auf ihn kommt. Er läuft raus und tritt über den Ball drüber. Er ist völlig unbedrängt und tritt über den Ball. Und zum Glück ist Touré halt der nächste Spieler und nicht Liedberg war in dem Fall schon raus, oder?
Mhm, ja, ja.
Wer auch immer, ist auch egal. An diesem Tag hätte ja jede Darmstädter ein Tor schießen können, ja. So ungefähr. Ja, es ist so, darüber, das haben wir ja auch schon oft thematisiert, auch hier in unserem Podcast. Er ist halt auch noch ein sehr junger Torhüter, aber er wird bestimmt, also kein... Wie sagt man denn? Kein Sweeper-Keeper nennt man das, oder?
Was soll das sein?
Kein Torwart-Libero.
Ach so. ja, keine Ahnung. Also ich glaube, Fußballspielen kann man noch lernen. Ich glaube, ein guter Torwart zu sein, muss man können. Ich glaube, der kann schon noch ein bisschen was drauflegen. Aber das ist tatsächlich halt einfach gegen Mannschaften, die uns so bespielen, wie es Darmstadt gemacht hat, ein Faktor, warum wir dann halt solche Spiele nicht gewinnen oder warum wir da Schwierigkeiten haben.
Um nochmal darauf zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, nämlich die eine Sache ist natürlich, dass wir diese Bälle bekommen und unsere Innenverteidigung nicht auf die Idee kommt, ordentlich nachzulaufen, nachzurücken. Die andere Sache ist, die haben wir kurz besprochen, so warum werden solche Bälle denn überhaupt gespielt? So, oder wie kommt es denn dazu, dass wir das nicht verhindert kriegen? Wäre es deiner Ansicht nach mit Aremu einfacher gewesen?
Puff, nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, an dem Tag hätte uns Darmstadt auseinandergespielt. Ich glaube nicht, dass ein Spieler irgendetwas jetzt so grundlegend verändert hätte in der Teamkonstellation, dass das irgendwie eine relevante Auswirkung gehabt hätte. Also Darmstadt war einfach super variabel, die hatten alles. Ja, das muss man wirklich mal sagen an dem an dem Tag. Sie hatten Diagonalität, sie hatten Tiefe, sie hatten Aktionen, wo sie Ballstaffetten haben, sie haben ganz viele Dummy Runs, also ganz viele Spieler sind permanent in die Kette reingelaufen, haben die Abwehr permanent beschäftigt. Die haben gut unser Pressing ausgelöst, dann schnell wieder rausgespielt. Sie hatten immer wieder Wechsel zwischen Ballannahme oder steil Klatsch, steil Chip, Direktspiel. Das sieht dann immer so aus wie so Tempowechsel, ist aber nur eine Änderung in der Passfrequenz. Und vor allem wusste der dritte oder vierte Spieler, der losläuft, dass er gleich den Ball bekommen wird, weil sie Lösungen hatten, indem sie Dreiecke aufgebaut haben. Also das war wirklich ein reifer mannschaftlicher Gesamtansatz. Und ich glaube nicht, dass ein Spieler auf Seiten des FCKs da jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte. Man hat gesehen, dass in dem Kader von Darmstadt 98, der ja von mir Anfang der Saison noch ja als wahrscheinlich die Mannschaft aus der ersten Liga klassifiziert wurde, die Probleme haben
schön,
würde.
Schön, dass du es ansprichst. Ich wollte es dir noch unter die Nase nehmen.
Was ja unter Thorsten Lieberknecht auch so war. Dann haben sie natürlich den mutigen Schritt gemacht, mit Florian Kohfeldt einen jungen Trainer zu holen, der jetzt die letzte Station war, glaube ich, Wolfsburg, nicht so erfolgreich war. Und da Vertrauen reinzusetzen. Und der holt einfach aus diesem Kader mit einem klaren taktischen Konzept, mit einer klaren Spielanlage, mit klaren Prinzipien, wie er das Spiel machen will, so ein bisschen wieder dieses obere Zweitliga-Potenzial bis Erstliga-Potenzial der Spieler einfach hervor. Vielleicht nicht Erstliga-Potenzial oder ja, vielleicht nicht kontinuierlich, aber ich sag mal, wenn die einen guten Tag haben, spielen die einfach einen guten Ball.
Ich bleib dabei. Vorsicht mit solchen Einschätzungen. Ich zumindest bin kein Bundesliga-Scout.
Nee, aber das sind ja Spieler.
Ich maße mir nicht an, einzuschätzen, wer Bundesliga spielen kann und wer
nicht. Ich auch nicht, aber da sind aber ja auch Spieler auf dem Platz, die halt einfach schon Erstliga-Erfahrung haben.
Ja, okay.
Und zwar massig. Bei uns war es, glaube ich, Touré. Immerhin Euroleague-Sieger. Ne?
Ja, so wie Erik Durm Altweltmeister war auch.
Ja, genau. Wir haben im Prinzip die zugehangenen Ehrentitelträger bei uns im Team und Darmstadt nimmt die Punkte. Das ist dann halt so. Nee, aber das ist halt auch einfach wirklich ein Kader, der ist gut, das hat man auch gesehen, das war kein Zufall.
Ja, das Geile ist ja, was heißt das Geile? Das Lustige ist ja, dass Kohfeldt ja schon echt verlacht war eigentlich, zumindest in der Podcast-Landschaft.
Ja.
Also was über den, ja. Über Kohfeldt wird immer nur gelacht und hergezogen. Und
also in den Podcasts, die ich höre, nicht. Da fand man Kohfeldt eigentlich immer ziemlich spannend.
In welche hörst du denn? Außer Teufel im Detail.
Ja, Rasenfunk ganz gerne. Da wird ja Flo Kohfeldt auch hin und wieder mal thematisiert. Floko, der Elf-Freunde-Podcast, da ist Florian Kohfeldt auch immer wieder Thema. Tobias Escher.
Ja gut, im Elf-Freunde-Podcast ist Flo Kohfeldt Thema, weil du meinst Zeigler und Köster, oder was meinst du?
Nee, Elf-Freunde. Daily, okay, den kenne ich nicht. Und keine Ahnung.
Den kenne ich nicht. Ja. Aber auch im Rasenfunk. Ist ja auch wurscht. Wir sind ja kein Florian Kohfeldt-Podcast, sondern FCK-Podcast.
Man muss es anerkennen.
Was ich höre, wurde schon verlacht.
Man muss es anerkennen. Das macht er gut mit Darmstadt. Total. Und das war wirklich eine super Sache. Der hat die Mannschaft echt auf links gedreht. Innerhalb kürzester Zeit. Ohne Vorbereitung.
Absolut. Es reicht, um den Tabellenzweiten mit 5:1 rauszuschicken, jedenfalls.
Dafür hat es gereicht. Zumindest an diesem Spieltag.
Ich weiß es nicht genau, lieber Sebastian, ob wir jetzt noch groß die zweite Halbzeit durchgehen müssen, wo nochmal 3 Tore gegen uns fallen und nur 1 für uns. Ich würde aber gerne, sehr gerne noch mit dir über Marlon Ritter sprechen. Mhm. Ich diskutiere mit dir jetzt über Marlon Ritter. Das wünschst du dir schon seit 3 Wochen. Jetzt tun wir es. Sag mir doch erstmal, wie du ihn gesehen hast.
Ja gut, also nicht gut. Ich habe ihn schon im letzten Spiel nicht so wahnsinnig stilprägend und spielprägend erlebt. Und in diesem Spiel ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde, er hat diese giftigen Aktionen hin und wieder. Er hat auch hin und wieder mal eine gute Aktion drin. Was mich erstaunt ist, dass das Zusammenspiel mit Yokota noch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Das heißt ja immer, Marlon Ritter ist so der beste Fußballer, den wir haben. Ich finde, auf dem Platz ist das aktuell zumindest sichtbar Daisuke Yokota. Und deshalb hatte ich mir eigentlich gedacht, dass wenn die beiden auf dem Feld stehen und dann vielleicht noch Hanslik, der ja technisch jetzt nicht der Schlechteste ist, jetzt kein Messi, aber er kann kicken, dass da vielleicht spielerisch ein bisschen mehr kommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn du halt früh unter Druck gesetzt wirst, keine Lösung findest, der Ball viel über den Torwart geht, du keinen flachen Aufbau, keinen progressiven Aufbau hinbekommst und die Bälle nach vorne pölst, hast du natürlich mit diesen drei Spielern vorne niemanden, der erster Abnehmer sein könnte. Und es sind jetzt auch alles, ja, oder Hanslik würde ich da vielleicht noch ausnehmen. Jokota ist super bemüht, aber er ist jetzt im Defensivverhalten, ja, ordentlich, aber jetzt auch nicht überragend. Und Marlon Ritter gegen den Ball habe ich mich ja schon ein paar Mal zu geäußert. Also von daher, auch wenn es da um den zweiten Ball geht, also ums Gegenpressing, weiß ich nicht, ob wir da so wahnsinnig gut aufgestellt sind in der Konstellation.
Ich fand seine Positionierung ganz merkwürdig. Mhm. Also ich finde, gerade in der ersten Hälfte hat er sehr, sehr zentral hinter Hanslik gespielt. Mhm. In der zweiten Hälfte ist er dann ganz viel auf rechts dann auch gerückt, hat dann mit Jokota auf einer Seite gespielt. Ja. Dadurch hatten wir links offensiv dann halt auch ein krasses Loch, so. Das kann Kleinhansel dann auch nicht alleine stopfen. Und Carlos war auch wieder indisponiert. Mhm. So, das fand ich, hab's nicht verstanden.
Also du kannst, glaube ich, niemanden hier irgendwie rausnehmen. Also mir fällt es auch schwer, überhaupt jemanden zu bewerten, weil sowohl, also was man festhalten kann, ist, die Spieler standen auf dem Feld und haben dafür gesorgt, dass nur 5 Tore gefallen sind. Das heißt, sie haben, ich sag mal, das kann man auch so nicht sagen, aber ich würde sagen, sie haben vielleicht 60 Minuten lang halbwegs ordentlich verteidigt, aber es war auch ganz viel Glück dabei, dass es nicht höher ausgefallen ist. Von daher, ja, es ist einfach, ich würde da jetzt niemand Einzelnen rausnehmen. Auch Hanslik, er hat ein Tor gemacht. Er hat das gemacht, was er immer macht. Er ist bemüht. Man kann ihm auch die Mühe nicht absprechen. Da war jetzt, aber das war auch nichts. Also, schwierig. Es war einfach ein Komplettausfall.
Ja. Er ist auch, Hanslik ist auch einfach keine alleinige Spitze.
Nee.
Der braucht einfach einen neben sich oder einen, um den er rumspielen kann. Das haben wir ja schon 100.000-fach jetzt thematisiert. Die Frage ist, ob Yannick Mause eben diese Person sein kann. Markus Anfang hat ihn offenbar ähnlich kritisch gesehen wie wir oder wie ich vergangene Woche. Deswegen kam Mause gar nicht rein, oder? Oder
nee, wurde er noch später? Ich glaube nicht.
Ich weiß gar nicht.
Nee, ne? Nee. Ja, es ist, ja, ich vielleicht hätte Mause das ein oder andere Duell, vor allem Kopfballduell, weil es ging ja viel um hohe Bälle, dann doch gewonnen. Aber auf der anderen Seite kaufst du dir dann auch wieder technisch ein bisschen weniger ein, gegen den Ball ein bisschen weniger ein. Also von daher, ich glaube, das hätte sich jetzt nicht viel getan. Und gegen Riedel und Vukotic war da auch einfach nicht viel zu holen. Dazu kommt halt auch einfach noch, dass einfach Darmstadt mit diesen zwei Viererketten und mit diesen sehr starken linken und rechten, also Förster und Korridor natürlich mit seinen zwei Toren, das sind halt einfach richtig gute Leute, die eine hohe
Marseiler
dann auch, ja, die dann wirklich an die Speedgrenze gehen können, die nach hinten mitarbeiten, die auch defensiv gut gedoppelt haben. Und das hat man ja auch gesehen. Wir haben im Prinzip in der ersten Halbzeit, eigentlich im gesamten Spiel, alle 50-50-Aktionen im Mittelfeld haben wir verloren. Wir hatten ganz selten mal einen Ballgewinn. Wir haben ganz oft irgendwie das erste Duell gewonnen, dann das zweite wieder verloren. Und da war super viel Bewegung drin. Das war einfach stark. Das muss man auch einfach anerkennen. Ja.
Ja, das ist halt, ich finde es halt total krass, dass Liedberg, der ja wirklich wahnsinnig gut ins Spiel reinkommt und dann, glaube ich, nach 13 Minuten sich verletzt. Und dann denkst du natürlich, ne, man wünscht ja niemandem was Schlechtes und ich ganz sicher nicht, ich wünsche niemandem eine Verletzung. Aber natürlich denkst du dann als Fan der gegnerischen Mannschaft, oh, das könnte uns vielleicht ganz zu Pass kommen, dass der beste Stürmer bei denen jetzt ausfällt. Und dann kommt halt Marseille rein und macht ein Riesenspiel.
Klar. Das ist halt eine Qualität, die im Kader ist. Bei uns kommt dann Opoku rein.
Der nicht mehr der gleiche Opoku ist, wie zu Saisonbeginn leider.
Ich fand's auch teilweise echt ein bisschen schräg. Also auch in der Spielsituation. Ich glaube, Opoku hat schon extremst coole Ansätze. Der könnte ein richtig geiler Kicker sein. Aber der macht mir dann in der einen oder anderen Situation ein bisschen too much Show, muss ich sagen. Bei Ballannahmen, er wirkt fahrig, unkonzentriert, er wirkt so ein bisschen auf Show angelegt und es war irgendwie auch gar nicht die Spielsituation dafür. Es war irgendwie so, komm, jetzt komm rein und spiel straight. Und das hat auch irgendwie so überhaupt nicht gepasst. Aber ja.
Er ist auch sicher nicht der Spielertyp, den du in so einem Spiel reinbringst, um irgendwas rumzureißen.
Ja.
Also das ist schon von seiner Ausstrahlung her, glaube ich, kann er das nicht. Da hätten wir eigentlich andere auf dem Feld. Stichwort Boris Tomiak, Stichwort Marlon Ritter.
Ja. Also ich fand's auch komisch, dass dann Opoku für Yokota gekommen ist. Ich hätte eigentlich Yokota noch drauf gelassen. Also wenn vorne jemand den Ball festgemacht hat und wenn mal irgendwie was ging über ein Dribbling, es war ein sau schwer. Also einmal kann ich mich an eine Situation erinnern, da hat Vukotić Yokota einfach so, ja, hat sich mal einfach hingestellt und dann war auch dann die Diskussion beendet darum, wer jetzt weiter den Ball führen darf. Und eigentlich denkst du dir ja, naja, ist ja auch könnte ja ein gutes Mittel sein, so ein kleiner Quirliger gegen einen großen, gegen einen Vukotić, aber es ging halt nichts. Und ich glaube, in dem Fall lag es wirklich auch nicht an Yokota, sondern die Bälle kamen von hinten halt auch schon einfach nicht richtig raus. Es gab keine Gelegenheiten und dann ging er und das kam Opoku für ihn und das war dann keine wirkliche Verbesserung. Ja, vielleicht hätte da ein Mause noch ein bisschen körperlich noch was machen können, aber auf der anderen Seite, also du hast ja auch, weiß nicht, ob du das Interview nach dem Spiel von Marlon Ritter gehört hast, der hat, glaube ich, gesagt, nach dem 3-0 war das Spiel ja im Prinzip gelaufen für uns. Und das symbolisiert, also ich denke, bei 3-0 in der 62. Minute ist das Spiel noch nicht gelaufen. Das ist halt nicht so, aber ich weiß, was er meint. Es war einfach sichtbar, dass egal, was Lautern an diesem Tag versucht, es reicht nicht, weil es einfach nicht gepasst hat.
Ja, das 3-0 kommt eben auch dann genau in diese Phase rein, in der wir halbwegs mitgespielt haben. Wir waren da auch da nicht gut, aber zumindest haben wir uns da nicht mehr so, ich nenne es mal in Anführungszeichen, abschlachten lassen wie zuvor. Ja. Sondern haben wir sogar auch ein bisschen was vom Spiel gehabt und dann dreht Darmstadt wieder kurz auf, Ronstadt hebt abseits auf. Das haben wir gerade schon besprochen. Das war ja eh eine Vollkatastrophe. Ne? Also hat ja gar nicht geklappt. Die Linie stand ja nie auf einer Linie.
Gar nicht.
Das war immer irgendeiner. Meistens waren es Ronstadt oder Heuer.
Ja.
Die 2 Meter zu weit hinten standen.
Touré auch.
Ja.
Touré. Ja, beim ersten Tor ist es, glaube ich, Tomiak. Also es ist, jeder war es mal. Die Tiefe hat gar nicht geklappt.
Ja, beim ersten ist es Heuer.
Ja.
Und deswegen kommt Tomiak nicht mehr hinterher. Tomiak muss ja ins Laufduell gehen und mit Liedberg und macht das eben nicht, weil Heuer das Abseits aufhebt.
Ja. Ja, hat gar nicht geklappt. Wie gesagt, einmal im Abseits Darmstadt, im ganzen Spiel. Bei sehr, sehr, sehr vielen tiefen Bällen.
Ja, ich erinnere mich an den Kollegen Karaman vor 2 Wochen gegen Schalke, der, glaube ich, alleine 8-mal im Abseits stand.
Ja, genau.
Ja.
Das war genau so ein Spiel, wo es nicht geklappt hat oder wo es für den Gegner nicht geklappt hat und wo wir auch einfach die letzte Kette gut koordiniert bekommen haben. Das hat gar nicht funktioniert. Ja. Und in der Vergangenheit gab es diese Situationen auch schon mal, aber dann kam halt die Innenverteidigung doch noch in die Restverteidigung rein, in die letzte Aktion und da hat es dann oft auch noch irgendwie, hat jemand noch ein Bein dazwischen gehabt. Oft war es Elvedi, der dann halt nochmal irgendwie geblockt hat. Der war jetzt auch nicht dabei, also da fehlte auch noch ein bisschen, glaube ich, was an defensiver Stabilität durch den Ausfall. Ich glaube, das hat man gesehen, dass Elvedi da schon gefehlt hat. Obwohl man auch nicht weiß, ob er, wenn er dabei gewesen wäre, ob er dann da jetzt auch den Unterschied gemacht hätte.
Wie würdest du denn die Rangfolge unserer Innenverteidiger einschätzen?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. Also ich glaube schon, dass Tomiak ein Spieler ist, der schon gesetzt ist, vereinsintern. Und auf 2 würde ich tatsächlich sagen, ist gerade, könnte ich mir gut vorstellen, also ich glaube, es ist Elvedi, einfach aufgrund der Konstanz in seinen Leistungen. Aber Sirch und Heuer sind da, glaube ich, nah dran. Ich glaube auch, dass Heuer grundsätzlich ein guter Innenverteidiger sein kann. Der hat schon ganz gute Ansätze und so. Da haben wir, glaube ich, prinzipiell eine ganz gute Qualität. Aber ja, wie gesagt, am Samstag war die nicht zu sehen, bei keinem. Wie siehst du denn die Reihenfolge von den Innenverteidigern?
Ich finde es total schwierig. Ich finde es total schwierig. Also wahrscheinlich ist Tomiak tatsächlich, wenn er denn bitte nur Innenverteidiger spielt, vorne. Und dann würde ich fast auch Elvedi schon sehen. Elvedi ist ja auch so ein Spieler, der polarisiert, ne, wenn man sich so die FCK-Foren so anguckt. Mhm. Aber er ist halt weitgehend verlässlich und weitgehend konstant. So, das war Ziyech jetzt die letzten Wochen auch. Da war er klar stärker, da war er vielleicht sogar unser bester Innenverteidiger, aber er hat es halt jetzt nur über ein paar Wochen gezeigt. Mhm. Und am Samstag war auch Ziyech halt auch wirklich gar nicht, da war gar nichts. Mhm. Das wird auch spannend zu sehen sein, wie sich das jetzt entwickelt. Ne? Wenn der Junge kam aus der Regionalliga, hat erstmal gar keinen Start hingelegt und als er dann endlich reinkam, hat er einen Bombenstart hingelegt und jetzt gab es mal ordentlich auf die Fresse, hätte ich was gesagt.
So ist es.
Ja, komm, ich sag's. Es gab ordentlich auf die Fresse und jetzt müssen wir mal gucken, wie er damit umgeht am kommenden Samstag. Vielmehr Samstag oder Sonntag? Freitag,
ja. Hier, also um noch was zu Ziyech zu sagen, ich finde, das ordnest du ganz gut ein. Ich finde, das müssen wir ihm auch wirklich zugestehen. Also der hat letzte Saison noch in einer ganz anderen Liga gespielt, der hat jetzt wirklich 7-8 Spieler in Folge wirklich sehr gute Leistungen gezeigt, mit denen keiner gerechnet hätte. Der war immer ganz weit mit vorne dabei. Der wurde auch von den Kritikern und Journalisten sehr gut bewertet, zu Recht auch. Ja, also er hat auch gute Leistungen gezeigt. Ja. Und ich glaube, es gehört auch einfach mal dazu zu sehen, okay, auch der hat Leistungsschwankungen. Es ist nicht selbstverständlich gewesen, dass er überhaupt in diese Rolle so schnell reinkommt, in die er reingeschmissen wurde, aufgrund von Verletzungen. Das muss man auch sagen. Also er hat die Gelegenheit, er ist ein Opportunist, er hat die Gelegenheit gut genutzt, erkannt und gut genutzt für sich. Aber dass du früher oder später dann mal eine Leistungsdelle hast oder auch mal ein Spiel hast, wo es gar nicht funktioniert, das sei ihm auch einfach zugestanden. Das ist sowieso erstaunlich, dass der sich so entwickelt hat. Und der macht einen super soliden Job. Ich glaube, es war jetzt einfach ein Positionswechsel zu viel für ihn. Er hat jetzt diese zentrale Innenverteidigerposition gespielt gehabt. Er hat die, glaube ich, auch die linke einmal gespielt. Jetzt hat er, im letzten Spiel hatte er die Kalotsch-Rolle, also diesen links eher offensiv orientierten zentralen Mittelfeldspieler. Und jetzt sollte er die Aremu-Rolle, den Stabilisator noch hinten in der Zone 14, die Holding Six spielen. Und das ist ihm nicht gelungen. Aber das ist niemand anderem auch gelungen. Also nicht die Holding Six zu spielen.
Erklär uns allen doch bitte mal, lieber Herr Professor Sebastian Rangnick, Fußballprofessor.
Ja, soll ich dir die Viererkette erklären?
Was ist die Zone 14? Mhm. Erklär es doch einfach einmal in zwei Sätzen.
Also wir Fußball-Nerds.
Also du und Pep Guardiola.
Genau, es geht auf Guardiola zurück, soweit ich weiß. Also unter Fußball- und unter Taktik-Konnoisseuren redet man im Prinzip von dem zentralen Raum vor der eigenen Box, also dem eigenen Sechserraum, der gefährlichen Zone, von der Zone 14. Und das geht zurück auf die Einteilung von Pep Guardiola, der das Spielfeld in verschiedene Zonen eingeteilt hat. Und Zone 14 ist eben diese zentrale Zone vor dem eigenen Tor beziehungsweise vor dem gegnerischen Tor. Und diese Zone ist die heiße Zone. Da soll der Ball hin, wenn du angreifst, und da soll er nicht sein, wenn du verteidigst.
Also wir normalen Menschen nennen das Sechserraum.
Der Sechserraum,
Oder Raum vor dem Strafraum.
Ja, der zentrale Raum vor dem Strafraum, ja.
Gut, haben wir das endlich einmal aufgeklärt.
Gut, schön. Wieder was, every day is a school day. Ich gefall mir ja in der Rolle des Dozenten.
Ja, jetzt habe ich deinen Nachnamen verraten, Herr Rangnick.
Ja, gut, okay. Es würde früher oder später rauskommen, wer mein Vater ist. Ich glaube, das merkt man auch. Je mehr man mir zuhört, weiß man.
Das ist derart alte Herrenhumor, Alter. Unsere ganzen jungen Zuschauer kennen Ralf Rangnick und seinen Auftritt im aktuellen Sportstudio damals doch gar nicht
mehr. Hast du es gesehen?
Nein, natürlich nicht. Ich bin viel zu jung dafür.
Wann waren das? Mitte der 90er, oder?
Ich weiß es nicht, aber ich durfte nicht so lange wach bleiben damals.
Ja. Aber das zeigt ja auch, wie die Taktikentwicklung in Deutschland ist. Ich meine, damals hat irgendwie die halbe Welt, eigentlich haben alle außer Deutschland mit Viererkette gespielt und Raum verteidigt. Und Deutschland war die einzige Mannschaft, oder das deutsche Nationalteam war die einzige Mannschaft, die tatsächlich noch mit Libero gespielt haben.
Ich lasse aber nichts gegen Miro Katlic als Libero kommen.
Du, ja, Lautern hat es lange gemacht. Lautern war einer der Mannschaften, die am längsten am Libero haben festgehalten haben. Und es hat auch teilweise funktioniert. Also es gibt ja auch immer so antizyklische Bewegungen. Das geht schon. Ich glaube, Rehakles, Otto Rehakles, hat ja mit Griechenland dann auch mit Libero die EM gewonnen. Also das ging auch in den 2000ern noch. Aber das war halt eher die Ausnahme als die Regel. Und jetzt ist ja, halt Zone 14, ne? Und Holding 6 und so. Das muss man halt, vielleicht geben wir noch so einen kleinen Teufel im Detail Almanach raus. So zum Downloaden oder so. Mal gucken.
So ein Thesaurus.
Ja, ja. So ein kleines, ja. Die Nomenklatur des Taktik.
Genau.
Podcasts.
Sebi für Dummies, sozusagen.
Genau.
Ja. Sehen wir durch mit dem Spiel, wenn wir jetzt schon ins Plaudern kommen.
Ja.
Hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden möchtest?
Nee, eigentlich haben wir über alles geredet. Vielleicht noch so ein bisschen das gesamte Spiel mal rahmen. Jetzt die Frage Euphorie und Nicht-Euphorie. Ich fand, die Reaktion der Fans war ziemlich cool. Unsere Auswärtsfans, das hat mir gefallen, dass die bis zum Ende da Stimmung gemacht haben, dass sie nicht angefangen haben, die Mannschaft auszupfeifen, dass sie nicht vergessen haben, dass die Mannschaft vorher in den 7 Spielen zuvor überdurchschnittlich viel gepunktet hat und im Prinzip eine sehr gute Hinrunde jetzt schon gespielt hat und noch ein Spiel ansteht gegen Köln. Das wird wahrscheinlich ein ähnliches Spiel wie gegen Darmstadt. Ich habe mir das Spiel von Köln angeschaut am Wochenende. Das war schon in weiten Teilen sehr, sehr stark und hat mich auch an Darmstadt erinnert. Von der Spielanlage her, die haben wirklich da einen guten Job gemacht. Und das wird für uns sicherlich kein einfaches Spiel. Aber wir haben in den Spielen davor wirklich sehr gut performt, vielleicht ein bisschen überperformt. Jetzt kam halt einfach mal eine harte Klatsche. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit emotional um? Wie geht man damit psychologisch um? Wie baut man das ein? Sagt man, oh shit, das war jetzt ein richtiger Ausrutscher. Mund abwischen, wir reden gar nicht drüber. Das würde ich, wenn ich die Entscheidung treffen würde, wahrscheinlich nach außen machen. Aber nach innen würde ich schon gucken, was ist da passiert. Und dann die richtigen Schlüsse ziehen fürs nächste Spiel, auch personeller Art. Ich glaube, das ist jetzt wichtig, da jetzt nicht irgendwie in so einen Trotz, in so eine Trotzhaltung zu verfallen. Und das halt auch einfach, ja, wie gesagt, so psychologisch mit der Mannschaft auch aufzuarbeiten, weil das kann schon ein herber Schlag sein für eine Mannschaft, die vielleicht auch in den letzten Spielen etwas stabiler wirkte, als sie ist.
Ich rette mich in Zuversicht, weil wir gegen den FC eigentlich meistens ganz gut ausgesehen haben, zumindest in meiner Erinnerung.
Bei dem Dominik Heinz übrigens momentan stark aufspielt.
Ja, ich hab's schon vor der Saison, wir haben es vor der Saison gesagt, hier, Domi, komm endlich heim.
Wir
brauchen dich.
Dann hätten wir den linken Innenverteidiger, den Linksfuß, ja, der uns das Spiel eröffnet.
Ganz genau. Ich möchte noch eine Sache sagen zu unserem Geschäftsführer. Mhm. Thomas Heng hat sich natürlich tierisch aufgeregt über dieses Spiel am Samstag. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung. Er hat einen Satz gesagt, der mich ein bisschen stinkig macht.
Und das bei deiner Laune. Das ist ja krass. Und bei dem, all dem, was du selbst schon gesagt hast.
Du hast mich jetzt ja wieder aufgemuntert. Du und der leckere Syrah.
Okay, ja, vielleicht eher der.
Ja, ihr könnt mich hier beim mich betrinken zuhören. Nein, Quatsch. Er hat gesagt, ich glaube, es ist auch mal gut für uns, für den einen oder anderen, wieder auf dem Boden der Tatsachen zu landen. Mhm. Jetzt kann man das natürlich so oder so interpretieren. Vielleicht meint er die Spieler, dass die schon irgendwie von Aufstieg geträumt haben. Ich vermute aber, dass das wieder der übliche Spruch ist, von wegen schwieriges Umfeld und so weiter und Betze-Emotion. Und ich möchte das nicht mehr hören. Ich möchte nicht mehr, dass Menschen sagen, der FCK hätte ein ungeduldiges, schwieriges Umfeld. Genau das, was du gerade gesagt hast, das ist nämlich die Realität. Wir lassen uns 5:1 in Darmstadt samstagabends abschlachten. Die Leute fahren dahin. Gut, von Lautern aus ist es nicht so weit. 100 Kilometer, 110, 120 Kilometer, irgendwas in dem Dreh. Trotzdem,
die Strecke bin ich früher übrigens oft gefahren, weil ich in Darmstadt, letzte Folge habe ich ja verraten, dass ich in Hessen gewohnt habe. Ich habe tatsächlich in Darmstadt gelebt oder vor Darmstadt und ich war auch häufiger am Böllenfalltor. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. So, Entschuldigung, jetzt kannst du weitermachen.
So. Das hat mich wieder rausgebracht. Ja, doch, das ist die Realität. Die Leute fahren da samstagabends bei einer Eiseskälte dahin und geben Geld aus, geben sich den Stress. Auswärtsspiel ist noch immer Stress, weil die Polizei irgendwas von dir will, weiß der Geier was. Und dann muss man sich hinterher, womöglich, das ist meine Interpretation, anhören, dass wir doch alle mal bitte auf dem Boden der Tatsachen bleiben sollen. Das ist nicht in Ordnung. Mhm.
Ja, aber auch hier finde ich ein sowohl als auch. Ich finde, es gibt, das haben wir auch schon mehrfach rausgearbeitet, das Gros der Menschen, die es mit dem FCK halten, sind, ich sag mal, in einem gemäßigten Spektrum. Es gibt aber einige Schreihälse aus unterschiedlichen Gründen. Die einen tun es für Aufmerksamkeit, die anderen wahrscheinlich aus Frustration. Und da, wo es dann halt aufhört, fair zu sein, finde ich, und da, wo es sozusagen aus dem Rahmen rausfällt, ist ein Umfeld schon auch Teil oder kann ein Umfeld teilproblematisch werden. Ich sehe es aber jetzt überhaupt nicht so. Ich bin da voll bei dir. Ich finde es total geil, dass ich Fan von so einem Verein sein darf, wo so viele Menschen so treu und ergeben dran hängen und alles dafür geben und ihre Freizeit für opfern und ein scheiß Fußballspiel angucken müssen, wenn man es mit dem FCK hält und dann noch klatschen für sowas. Das ist schon sehr rührend. Auf der anderen Seite, ja, es gibt auch immer wieder Leute, die einfach übers Ziel hinausschießen. Und ich fand, und deshalb habe ich das am Anfang auch gesagt, die Kritik an Tomiak, auch die in einzelnen Artikeln geäußerte Kritik, namentliche Kritik an Boris Tomiak, war mir ein Tick zu viel. Weil ich doch denke, dass wir Boris Tomiak einiges zu verdanken haben, sportlich. Dass wir mit ihm einen Spieler haben, den wir entwickelt haben. Er ist ein Aushängeschild, ob wir das wollen oder nicht, unserer Arbeit. Und es ist etwas, was für uns zukunftsweisend ist, was für uns auch wertsichernd ist und in Zukunft wertschöpfend, wenn Spieler wissen, sie können sich beim FCK weiterentwickeln. Das war lange Zeit nicht der Fall. Und das muss man alles, finde ich, sehen. Und ja, man darf wütend sein, auch in der Situation und in dem Moment. Und man darf auch mal irgendwie jemanden von mir aus zum Teufel schreiben. Aber mir persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, war es ein Tick drüber.
Hast du es Kreidinger und mir eine mitgegeben, oder wie?
Dir vor allem, ja. Nein, ich mag die Artikel von Kreilinger eigentlich in den allermeisten Fällen, aber ich fand das schon extrem hart. Also
Ich finde, er hat recht.
Okay.
Das haben wir jetzt wirklich breit besprochen am Anfang der Folge. Wir können von mir aus diese Folge auch nennen, David schämt sich für seinen Rant. In der Sache nehme ich aber nichts zurück.
Gut, aber weißt du, solche Bewertungen und Noten sind ja auch immer sehr subjektiv. Aber wenn du, was ist sozusagen das Bewertungskriterium einer Kickernote? Aber wenn du jetzt einem Spieler exemplarisch eine 6 gibst aus dieser Kette, dann ist das ja sozusagen ein symbolischer Akt. Und wenn du dir die Daten anguckst von allen drei Innenverteidigern und die Bewertungen auf anderen Portalen, wie zum Beispiel FotMob oder SofaScore, wo Touré und Heuer noch schlechter bewertet werden als Tomiak, dann ist es doch schon etwas, was sozusagen über den rein objektiven, sachlichen Teil hinausgeht, was viel mit vielleicht mit Enttäuschung, Emotionen und auch mit Projektionen in die Personen von Tomiak zu tun hat.
Nein, die Bewertungen bei FotMob und bei Weiß der Geier wo sind rein datenbasiert. Genau. Dass Tomiak in ganz vielen Szenen nebendran steht und zuguckt, ich glaube beim 3-0 zum Beispiel, beim 1-0 haben wir jetzt vorhin schon besprochen, das wird da nicht aufgeführt.
Ja, aber Touré
und dass Tomiak unser Führungsspieler ist und unser Abwehrchef sein soll, auch das wird da nicht berücksichtigt.
Wo steht das denn?
Insofern.
Wo steht denn?
Wer soll es denn sonst sein?
Ja, gut.
Touré ist doch bitte nicht unser Abwehrchef.
Unter den Blinden ist der einäugige König. Also ich weiß nicht, war er ein Führungsspieler am Samstag für dich? Für mich war er keiner.
Ja, eben. Aber er sollte es ja eben sein.
Deshalb sage ich, es ist eine Projektion. Es ist etwas, was man in ihn hineinprojiziert. Und das, was er tatsächlich auf dem Platz geleistet hat, war, ich gebe es ja zu, es war schlecht. Aber es war von allen dreien schlecht. Es gab auch Situationen, in denen Heuer einfach viel zu weit wegstand.
Zweifelsohne.
Beim 3-0 dreht sich, hat alle Zeit der Welt. 4-0 auch. Also dann hat Touré abseits aufgehoben, dann hat Heuer den Zweikampf verloren. Dann ging in der Situation davor schon alles drunter und drüber. Da kannst du alle mit 6 abstrafen, wenn du jetzt unbedingt sagen willst, die Abwehr war scheiße. Ich fand aber, dass jetzt nicht unbedingt Tomiak da ultra herausgeragt hat, dass man dem jetzt nochmal extra so einen reindrücken muss. Weiß auch nicht, ob das was bringt, ob ihn das motiviert. Don't know. Ich weiß auch nicht, ob das der Sinn einer Bewertung sein muss, jemanden zu motivieren. Aber ich weiß, dass diese Noten wahrgenommen werden. Weil
ja, ganz sicher ist es nicht der Sinn von Kickernoten, Tomiak zu motivieren.
Nein.
Also, das ist dann echt nicht Kreiningers.
Gut, ist auch egal. Ist meine persönliche Meinung und meine Meinung basiert auf Daten und da sehe ich Tomiak nicht schlechter als die anderen beiden. Ich glaube, dass man da einfach nur wegen seiner Körpersprache viel reininterpretiert. Heuer macht dann vielleicht nicht die Arme breit, wenn er und tut so, als hätte er die Situation unter Kontrolle, wenn er einen Ball falsch einschätzt. Sondern der geht dann halt hinterher, aber kommt trotzdem, oder kam in dem Spiel halt trotzdem eine Sekunde zu spät. Also ja, egal, ist müßig.
Wir haben selten so sehr gestritten, glaube ich, wie in dieser Folge.
Weil es um Emotionen geht.
Ja, ich bin so und so. Ich bin hochemotional seit dem KSC-Spiel.
Ja, du bist eigentlich komplett durcheuphorisiert seit mehreren Jahren.
Jetzt nicht mehr. Ich war hart frustriert tatsächlich nach dem Spiel. Also ich habe das auch durch diese echt grandiose Phase, die wir jetzt hatten mit 7 ungeschlagenen Spielen, 4 Siegen in Folge, Derby-Sieg gegen KSC. Mhm. Ich habe das echt nicht mehr so auf der Pfanne gehabt, dass mich dieser Verein auch dermaßen zu Boden schlagen kann. Dann, das ist tatsächlich so gewesen. Für eine Stunde, zwei war ich wirklich richtig so, boah.
Ja, so ging es mir auch. Ich konnte mir auch, also ich musste mich echt quälen und zwingen dazu, die Interviews nach dem Spiel noch zu gucken, da nicht sofort abzuschalten und zu denken, ihr könnt mich alle mal. Und auch als ich jetzt in Vorbereitung des Podcasts nochmal die Zusammenfassung sehen musste, also das ist ja irre, was man da sehen musste. Das war eine Qual.
Ja, lass uns das hiermit abschließen.
Ja, okay? Gerne. Ich habe nämlich noch 2, 3 Pünktchen, die ich einfach nochmal so reinschmeißen will. Das ist jetzt eher ein bisschen was zum drüber quatschen. Hast du Bock?
Ich habe zwei Pünktchen.
Okay, lass mich noch ein Datum noch abhandeln, damit ich meiner Rolle als Statistiker und Nerd.
Als Chroniker?
Ja, genau. Also damit du mir nicht wieder am Ende des Podcasts vorwirfst, dass ich jetzt keine Zahlen in den Raum schmeiße. Hier kommt deine Zahl.
Ach so, Daten. Ich habe Datum verstanden.
Ja, Datum.
Ich dachte, du willst
ein Datum.
Okay.
Und zwar, also nicht kein Kalenderdatum. Aber die Frage.
Ja, das dachte ich.
Nein, die Frage, die ich mir gestellt habe, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem System, was wir jetzt spielen, was ja sehr stark oder was eigentlich sehr stark auf, ich sag jetzt mal, eine eigene Spielidee angelegt ist, gewissermaßen auch auf Dominanz, also dem Gegner das eigene Spielsystem mehr oder weniger aufzwingen, einen gefährlichen Ansatz zu haben, eigentlich ja so ein bisschen das zu spielen, was Darmstadt gegen uns gespielt hat. Also variabel zu sein im Spielaufbau, die flache Variante, die hohe Variante, je nach Situation, dem Gegner halt einfach die ganze Zeit zu stressen. Ob das irgendeine Auswirkung darauf hat, wie sich unsere Ergebnisse nach einem Rückstand in dieser Saison verändert haben im Vergleich zu der Saison davor, also zur vergangenen Saison. Also genauer gesagt die Frage, wie oft haben wir eigentlich schon ein Spiel gedreht? Wie oft haben wir, nachdem wir 1-0 hinten gelegen haben, das Spiel gewonnen oder gepunktet?
Und wieso sagst du es denn dann nicht gleich so, dass es darum geht?
Du weißt doch, dass ich diese Exposition mag, damit die Leute erstmal. Ja, okay, wahrscheinlich haben sie bis dahin alle abgeschaltet. Also, die Frage ist, wie viele Spiele haben wir schon gedreht? Wie oft haben wir nach Rückstand schon gepunktet? Aber ausgehend von der Frage, ob das was mit unserem Spielsystem zu tun hat, das will ich miteinander verbinden. Weil wir ja letzte Saison noch anders in die Saison gestartet sind. In dieser Saison ist es tatsächlich so, dass wir nur 3-mal nach Rückstand gepunktet haben. Und auch nur ein einziges Mal ein Spiel drehen konnten in unsere Richtung. Und das war das erste Saisonspiel gegen Ulm. Da ist Ulm in Führung gegangen und wir haben am Ende 2-1 gewonnen. Wir haben das Spiel gegen Fürth, das ging 2-2 aus. Da lagen wir hinten und haben noch ein Unentschieden geholt. Und gegen Magdeburg haben wir hinten gelegen und haben dann auch noch ein Unentschieden geholt.
Genau, nur. Das hätten wir gewinnen müssen.
Ja,
das hätten wir gewinnen müssen, das gegen Magdeburg.
Hätten wir das gewonnen, wären wir genauso gut wie in der vergangenen Saison. Da haben wir 3-mal einen Rückstand gedreht und aber 2-mal gewonnen davon. Wir haben einmal zur Halbzeit noch geführt gegen den HSV 2-0 und haben dann noch 2 Tore bekommen. Und wir haben einmal zur Halbzeit hinten gelegen, 2-1 gegen Hannover, gegen Düsseldorf und haben das Spiel am Ende 4-3 gewonnen. Das war aber auch das einzige Mal, dass uns das gelungen ist, dass wir eine Halbzeit, dass wir einen Halbzeitrückstand noch ausgeglichen haben. Von daher könnte man ja annehmen, dass wir einfach noch nicht an dem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben uns dahingehend weiterentwickelt, auch mal mit einem Rückstand oder einen Rückstand drehen zu können. Da sind wir noch ähnlich, da waren wir in der letzten Saison rein punktetechnisch gesehen sogar noch besser als jetzt. Dafür muss man aber sagen, haben wir die Spiele, die wir, wo wir in Führung gegangen sind, sehr häufig gewonnen und sehr häufig oder sehr häufig ein Unentschieden geholt. Also wir können offensichtlich gut punkten, wenn wir in Führung gehen. Das ist tatsächlich eher eine Qualität dieser Mannschaft. Und das spricht meiner Meinung nach auch eben für dieses Spielsystem, was wir gewählt haben. Da geht es darum, dass wir die aktive Mannschaft sind, dass wir das Spiel bestimmen. Und wenn wir da in Rückstand geraten, kommen wir oft so in so ein reagierendes, ja, man hat das Gefühl, die Mannschaft bricht dann so ein bisschen, nicht komplett auseinander, wie es in der Ende der letzten Saison war, aber da fehlt uns hier und da einfach noch das ein oder andere Mittel. Und deswegen sind wir auch keine Spitzenmannschaft, weil uns das noch nicht so gelingt. Ich meine, wir haben im Spiel jetzt gegen Darmstadt über weite Teile tief 5-4-1 verteidigt und Darmstadt hat uns trotzdem auseinandergespielt, hat uns dann wieder rausgelockt und wieder überspielt. Haben wir nicht gut hingekriegt, da dann zumindest auch mal irgendwie das Ergebnis zu verwalten. War auch nicht gewollt. Ja, das war noch so ein bisschen ein Datensatz, den ich mir nochmal angeguckt habe und mit einer kleinen These verbinden wollte.
Wir stehen aber besser da. Wie viele Punkte hatten wir letzte Saison nach 16 Spielen?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Jetzt haben wir von wegen, weil du sagst, kein Spitzenteam. Mhm. Ja, ich gebe dir recht. Trotzdem haben wir 26 Punkte. Mhm. Immer noch eine positive Tordifferenz plus 4. Wir stehen auf Platz 6, punktgleich mit Hannover, die an uns vorbeigezogen sind, weil wir so viele Gegentore gefangen haben. Die haben plus 5.
Richtig.
Und der KSC ebenfalls mit 26 Punkten, aber nur noch plus 2 hinter uns. Mhm. Düsseldorf ist auch punktgleich mit uns auf Platz 4. Und dann kommt die Spitzengruppe, die 2 Punkte vor uns steht, Paderborn, Köln und Elversberg.
Elversberg.
Auf Platz 1.
Elversberg habe ich mir noch als kleines Highlight mit rausgesucht. Ich weiß, du magst Elversberg.
Was war das für ein wahnsinniger Übergang von mir, als hätte ich es gewusst.
Hast du es gewusst? Ich weiß es nicht. wahrscheinlich schon. Ja, ich habe es dir erzählt. Ist egal. Elversberg, was hältst du von Elversberg?
Das glauben die Leute nicht, dass wir irgendeinen Plan haben für diesen Podcast, glaube ich. Aber das war tatsächlich geplant.
Also wir haben kein Skript, aber der Plan existiert in unserem Kopf. Das ist doch so. Was hältst du von Elversberg? Was glaubst du oder was denkst du zu dieser Mannschaft?
Ey, ich habe da überhaupt keine Meinung dazu, ganz ehrlich. Okay. Ich habe noch nicht mal das Spiel gegen uns gesehen, weil ich da irgendwie verhindert war. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Keine Ahnung.
Okay.
Carlo Sickinger spielt da, oder?
Ja.
Spielt er noch?
Der spielt tatsächlich noch. Der hat schon 15 Einsätze. Ja, aber ich glaube, der ist kein Stammspieler mehr, sondern wird mehr so gebracht. Also zumindest nicht immer.
Das ist auch so einer, dem damals so viele nachgeholt haben, als er in der dritten Liga uns verlassen
hat. Ja. War auch ein interessanter Mann. So ein Sechser, Innenverteidiger-Typ. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es erstaunlich, was in Elversberg so geht. Für mich ist es so ein bisschen so dieses Modell Heidenheim. Ich weiß, das magst du nicht so. So ein ruhiger Standort. Aber gleichzeitig.
Was unterstellst du mir denn hier schon wieder? Was habe ich denn mit Heidenheim zu schaffen?
Wir hatten es mal irgendwann von Heidenheim. Da hast du gesagt, ja, Heidenheim und Freiburg und.
Nein. Das liegt daran, dass du aber überhaupt keinen Plan hast von Geografie. Ich habe gesagt, kleine Vereine im Südwesten. Im Umfeld des ersten FC Kaiserslautern. Von Lautern nach Heidenheim ist eine ordentliche Strecke.
Ja, nein.
Da geht's um Sandhausen, da geht's um Elversberg und nicht um Heidenheim.
Aber das Modell ist doch interessant, weil es ein ähnliches Modell ist wie das, was Heidenheim die letzten Jahre war. Ist eigentlich ein kleines Dorf. Klar, da steht auch jemand hinter, der Geld gibt. Auf der anderen Seite ist da ein klarer Plan. Die haben beide lange Chefcoaches. Horst Steffen in Elversberg ist, glaube ich, jetzt in der sechsten oder siebten Jahr. Heidenheim, Herr Schmidt heißt er, glaube ich, ne? Ja.
Frank Schmidt.
Frankie. Der ja auch schon irgendwie gefühlt 15 Jahre an Bord ist. Und was bei Elversberg halt total spannend ist, die haben so ein bisschen so einen Rumpfkader und drumherum leihen sie sich einfach geile Spieler aus. Und das ist ja auch so ein bisschen.
Aus Hoffenheim, gerne.
Ja. Aslani. jetzt in dem Fall. 10 Toren.
Haben wir auch schon mal gemacht. Erinnerst du dich an Dragan Pajic?
Oh ja, da klingelt was. Aber nein, ich meine, das ist natürlich, das ist eine super Sache, ne? Also ein kleiner Verein, wo du weißt, okay, und der ist für Top-Talente in Deutschland offensichtlich echt Anlaufstation, dass sie sagen, da gehe ich hin, da lasse ich mich, da kann ich mich weiterentwickeln. Das war schon, Woltemade war da doch, glaube ich, auch bei Elversberg in der dritten Liga, wenn ich mich recht erinnere. Heidenheim, ja, Heidenheim ja auch dann mit Kleindienst. Also im Prinzip sind es so, oder mit Dingchi, das sind ja auch so Modelle, dass du sagst, du baust dir so einen Rumpfkader und du leihst dir drumherum ein paar geile Spieler. Und junge Talente, junge deutsche Talente, teilweise auch aus der Region. Und das funktioniert super. Das funktioniert gut, weil du da so eine Konstanz hast, da hast du so eine Ruhe, du schwimmst die ganze Zeit so unterm Radar. Wenn du mal zwei Spiele in Folge verlierst, interessiert es eigentlich keine Sau. Klar, genau, wenn du zwei Spiele in Folge gewinnst, auch nicht. Wahrscheinlich ist auch jetzt sind relativ wenig Menschen auf der Welt fanatisch, weil Elversberg auf dem ersten Tabellenplatz steht. Aber auf der anderen Seite hast du halt einen idealen Nährboden für, ich sag jetzt mal, einen pragmatischen Ansatz mit jungen Spielern, die wissen, wenn ich dahin gehe, kriege ich Spielzeit, da kann ich mich weiterentwickeln. Und sie zeigen nach außen den jungen Spielern, dass sie durchaus eine Option sind. Da kann man hinwechseln als Top-Talent und kann sich weiterentwickeln, wird eingewechselt und das funktioniert auch. Oder wird eingesetzt und das funktioniert.
Genau, du hast auch schon in deiner Ankündigung jetzt auch schon gesagt, warum das dann da auch funktioniert, warum es in Elversberg funktioniert, warum es auch in Heidenheim funktioniert hat. Da würde es heute nicht mehr funktionieren, weil die jetzt eben in der Bundesliga spielen, weil da das Spotlight drauf ist, weil die Leute da hingucken. In Elversberg klappt das, weil die Leute nicht mal wissen, wo Elversberg liegt.
Ja, und ich glaube auch. Und
da kannst du einen hinschicken, der hat da seine Ruhe, der wird ja nicht gestört, der kann dann, da fährt er nach Saarbrücken und trinkt sich schön seinen Kaffee, niemand spricht ihn an, weil ihn keiner kennt. Das geht in Elversberg, das geht aber nicht in Kaiserslautern, das geht nicht in Karlsruhe, das geht nicht in Köln schon gar nicht.
Ja, absolut. Interessant wäre es zu sehen, was tatsächlich passieren würde, sollte Elversberg aufsteigen. Das wäre wahrscheinlich, also weiß nicht, ob sie das selber wollen. Ich meine, klar, natürlich wollen sie aufsteigen, wahrscheinlich, wenn sie die Möglichkeit hätten. Aber das würde spannend werden, glaube ich, mit dem Kader und mit dem Modell dort. Aber man muss es einfach anerkennen, ja. Also da wird eine gute Arbeit geleistet, da ist sehr viel Konstanz drin. Die haben eine Idee, wie sie mit den Möglichkeiten, die sie haben, sehr viel rausholen und stehen jetzt auf dem ersten Tabellenplatz in einer engen Liga, in der sich an einem Spieltag viel ändern kann, wie wir gesehen haben, von 2 auf 6. Aber trotzdem, ich möchte das hier mal ganz kurz ich möchte Elversberg unter dem Radar rausholen. Das sind sie jetzt eh, weil sie sich auf dem ersten Tabellenplatz der zweite Liga haben sie sich selbst aus dem unterm Radar hervorgezogen. Aber das ist schon anzuerkennen, was da geleistet wird, finde ich.
Jetzt warten wir mal ab. Also, wer möchte den Elversberg in der ersten Liga sehen? Also ich nicht, ja, tut mir leid.
Gut, die erste Liga ist
bei allem, auch. Bei allem Respekt.
Ja. Also ich finde die zweite Liga super. Ich fühle mich da sehr wohl, muss ich sagen, mit dem FCK. Das ist eine geile Liga.
Das sagt man auch nur, wenn man in der zweiten Liga ist.
Ja, keine Ahnung. Ich sage das auch als Abonnent von diversen Fußball-Streaming-Anbietern. Und wenn ich dann so irgendwie darüber nachdenke, dass ich teilweise irgendwie 44 Euro für DAZN zahle, um mir dann die Rechte an den beiden Bundesligaspielen am Sonntag zu sichern. Und die sind dann Wolfsburg gegen Hoffenheim und Augsburg.
Mainz gegen Augsburg.
Augsburg gegen Mainz. Ja. Dann denke ich mir, okay, ja, lass mal in den Zoo gehen oder so. Da kannst du für das Geld kannst du zweimal in den Zoo gehen.
Ja, sogar in Zoo Basel.
Sogar da, ja, ja.
Apropos Bundesliga. Hast du das Spiel Union Berlin gegen den VfL Bochum gesehen?
Ich habe es nicht gesehen, nein. Hast du es gesehen?
Hast du mitbekommen, dass ich habe es nicht gesehen, nee, ich habe nur, beziehungsweise habe ich sogar reingeschaltet gerade in dem Moment, ich weiß gar nicht mehr genau. Hast du gesehen, dass der Bochumer Torhüter ein Feuerzeug abbekommen hat?
Ich habe
aus dem Block von Union Berlin geworfen.
Ich habe die Wiederholungen gesehen. Ich habe es auf den Wiederholungen nicht erkennen können, aber ich habe gelesen, dass er behandelt wurde deswegen.
Darf ich jetzt einen kleinen Altherrenwitz machen?
Ja.
Das Problem von Union, also es ist wirklich, ich sag's vorab, es ist schlimm. Man sollte keine Sachen nach Spielern werfen, ganz klar. Das war aber ziemlich dumm, ein Feuerzeug zu werfen. Er hätte einfach eine halbvolle Colaflasche werfen sollen. Dann hätte nämlich hinterher niemand darüber gesprochen. Jetzt spricht ganz Fußball-Deutschland darüber, über dieses Feuerzeug. Vor, ich weiß nicht genau, einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, hat ein nicht näher genannter Stürmer in der zweiten Liga eine Colaflasche gegen den Kopf bekommen und danach hat niemand mehr darüber geredet.
Das stimmt. Das stimmt.
Das möchte ich jetzt an dieser Stelle mal loswerden und nochmal betonen. Werft nichts auf Spieler. Das ist scheiße.
Das ist richtig scheiße. Und was es im Extremstfall auslösen kann, werden wir sehen. Ich weiß gar nicht, ob es da, ich glaube, heute Abend, also es muss ja relativ bald eine Entscheidung getroffen werden, wie dieses Spiel zu werten ist. Weil ich glaube, war nicht Philipp Hoffmann dann noch im Tor?
Ja, genau. Philipp Hofmann ist ans Tor gerückt und die beiden Teams haben dann so einen Nicht-Angriffspakt quasi geschlossen und haben sich den Ball hinterher geschoben und gewartet, bis das Spiel.
Genau, und dann wird es ja jetzt wahrscheinlich am grünen Tisch entschieden werden. Und das muss ja auch schnell entschieden werden. Weil es steht ja schon bald der nächste Spieltag an. Und bis dahin muss ja die Spielwertung eigentlich klar sein, wenn du nicht von Wettbewerbsverzerrung dann irgendwie sprechen willst. Von daher, keine Ahnung, was dabei rumkommt. Ich finde es eigentlich grundsätzlich ein gutes Signal, muss ich sagen. Also ich fände es auch ein gutes Signal, wenn das jetzt für Bochum gewertet würde, weil dann würden vielleicht die ein oder anderen dann doch nochmal aufhorchen und sich dann vielleicht nochmal zweimal überlegen, ob sie jetzt dann doch die Münze oder was weiß ich, was man da so alles aufs Feld schmeißt. Und der Betze ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass da nichts fliegt, sag ich mal. Also ich kann mich an Bierduschen und sonstiges erinnern, die ihresgleichen suchten. Und wenn man da einfach klare Kante zeigt und dann sagt, ey, wenn sowas passiert, dann gibt's ganz klar einen Spielabbruch sozusagen und dann eine Wertung für den Gegner, dann überlegt es sich vielleicht der ein oder andere, in Anführungszeichen, Fan, der so etwas tut, dann doch nochmal, ob es wirklich Sinn macht, körperliche Gewalt gegen die gegnerischen Spieler einzusetzen und was dann die Konsequenzen sind und ob er sie tragen will.
Wie war das denn damals? Das war doch in Gladbach, oder? Wo als der Linienrichter einen Bierbecher abbekommen
hat. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, der so ganz strange geflogen ist und das Bier blieb noch drin und er bekam ihn irgendwie an den Nacken oder sowas, gell? Und
wie wurde das gewertet? Ich weiß
es auch nicht mehr. Aber ja, es wäre gut, wenn es mal so ein Präzedenzurteil gäbe, finde ich. Weil, ja, ich meine, Leute, die irgendwelche Sachen aufs Fußballfeld schmeißen, um den Gegenspieler zu treffen, ich meine, du schmeißt ja auch wirklich nur was, um jemanden zu treffen. Du schmeißt ja nicht einfach nur irgendwie Sachen aufs Feld. Die kannst du, glaube ich, mit Worten auch nicht überzeugen. Die müssen es dann halt einfach auch irgendwie spüren. Und wenn sie sich halt irgendwie verbunden fühlen zu dem Verein, wissen sie dann auch, dass sie damit einfach nur Schaden anrichten. Nicht nur beim Gegenspieler, sondern auch bei dem Verein, für den sie das vorgeben zu tun.
Meine Live-Recherche hat ergeben, dass Union Berlin bis Donnerstag sich schriftlich gegenüber dem DFB erklären soll. Okay. Insofern wird das wohl noch ein bisschen dauern. Mhm. Ich weiß es nicht, ob die dann am Donnerstag schon entscheiden, wahrscheinlich nicht. Warten wir es ab.
Ja.
Am Ende kann es uns auch egal sein. Ja. Was uns nicht egal sein kann, ist ein Gerücht. Wir wollten hier eigentlich nicht viel über Gerüchte sprechen in diesem Podcast. Das haben wir uns irgendwann
ausgemacht. Du hast es auch auf deiner Liste, oder?
Ich habe es auch auf meiner Liste.
Ich wusste es.
Denn ich bin wahnsinnig daran interessiert, was du davon halten würdest, wenn, wie es eine, ich weiß den Namen nicht mehr, irgendeine polnische Transferseite behauptet, wenn das wirklich passieren würde, dass Timo Puchacz zu uns zurückwechselt. Von Holstein Kiel an den Betzen.
Du meinst den Timoteusz Puchacz, der vergangene Saison schon bei uns gespielt hat?
Ich meine den Timoteusz Puchacz, der die linke Seite wahrscheinlich so offen lassen würde, wie sie jetzt am Samstag war. Nein, das nehme ich zurück.
Du meinst,
ich meine den Timoteusz
Puchacz. Den Erfinder des Teufeljubels.
Den Erfinder des Teufeljubels, den Linksverteidiger, der nur selten verteidigt.
Ja.
Aber dafür einen wahnsinnig guten Offensivdrang.
Du weißt, ich bin ein großer Pucher-Fan. Das war ich auch letzte Saison schon. Und ich glaube tatsächlich, dass es etwas sein könnte, oder dass es ein Spieler wäre, der vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt ins Profil passt von dem, was wir suchen. Florian Kleinhansel hat sich, glaube ich, als linker Schienenspieler da ganz gut etabliert. Zweitens wäre es natürlich auch ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Micah Haas, dass da auf jeden Fall noch jemand dazwischen ist, beziehungsweise dass es da noch nicht so reicht. Und auch in Richtung Henrik Zuck, der nach der Verletzung vielleicht nochmal wiederkommt, man weiß es nicht. Auf der anderen Seite, wenn man es mal dann doch so sieht in dem Zusammenhang, wenn wir mal davon ausgehen, dass es bei Micah Haas von der Leistung noch nicht reicht und bei Henrik Zuck einfach aufgrund der Verletzungshistorie, haben wir nur einen Spieler auf dieser Position. Gut, wir hätten noch Erik Weckesser, der jetzt aber auch noch nicht gezeigt hat, dass er da jetzt wirklich eine Alternative ist. Was mir an Pucher gefallen würde, wäre, es wäre ein Spieler, der, wir hatten es vor zwei Folgen davon, wir könnten uns den ein oder anderen Individualisten mehr leisten. Und es wäre tatsächlich dann mal ein individualistisch veranlagterer Spieler für die erste Reihe im Aufbau. Und ich glaube, das könnte uns tatsächlich die ein oder andere Tür öffnen, vor allem mit dem Spielansatz, den Markus Anfang pflegt. Florian Kleinhansel steht mit Ball auch sehr hoch, nimmt dann eine sehr offensive Rolle ein. Dann könnte vielleicht auch Karlotsch ein wenig weiter zurückfallen lassen. Man könnte vielleicht auch überlegen, ob man Pucher in eine vordere Reihe einbaut, ob man vielleicht dann, ich sag mal, für die Rückrunde dann doch auf das von Markus Anfang in der Vergangenheit ja doch immer wieder favorisierte 4-3-3 wechselt, mit einem breiten Dreiersturm vorne, mit Ache vorne drin, rechts Yokota und links könnte dann Pucher sein, dass man ihn gar nicht als Verteidiger sieht, was man auch nicht unbedingt muss. Er hat einen guten Abschluss, er hat gute Flanken, er ist schnell, er hat ein gutes Dribbling, er hat eine gute Geschwindigkeit, er hat eine schnelle und aktive Entscheidungsfindung. Und das ist sicherlich was, was unsere Mannschaft bereichern könnte. Ich fände es tatsächlich keine schlechte Idee. Und ich weiß, das ist total irrational, aber ich mag so ein bisschen diesen Homecoming-Gedanken. Der verlorene Sohn. Ja, der seine erste richtig geile Saison im Profifußball für den FCK gespielt hat.
Ich stehe überhaupt nicht auf Rückholaktionen. So, das hat auch, soweit ich mich erinnere, echt selten geklappt bei egal welchem Spiel.
Ja, ja. Philipp Clement war super.
Du bist, heute sind wir bissig.
Heute bin ich.
Jetzt fängst du auch noch an. Jetzt fängst du
steckst auch nicht an hier. Nein, Pucher werde ich einfach, da brennt in mir, geht sofort die Flamme der Leidenschaft, geht an.
Also ich habe, wenn ihr meine Meinung zu Timo Pucher hören wollt, müsst ihr die alten Folgen hören. Ich habe sie jetzt gerade eben schon so ein bisschen zusammengefasst. Ich sehe das nicht. Also ich sehe ihn, ich sehe es nicht dauerhaft, sagen wir so. Ich könnte mir vorstellen, dass man je nach Gegner vielleicht auch mal mit Pucher links hinten spielt. Möchte das aber eigentlich nicht sehen. Ich möchte eigentlich lieber einen linken Verteidiger haben.
Du möchtest eigentlich einen Florian Kleinhansel haben.
Zum Beispiel, ich finde auch Weckesser kommt nicht fair weg, weil, egal, weil er einfach,
Dead Jokes.
Nee, weil er einfach eine andere Rolle gespielt hat. Das haben wir auch schon mal thematisiert, ne? Weckesser hat viel mehr dann in die Mitte gezogen, hat auf der Sechs dann versucht oder als dritter Innenverteidiger versucht, das Spiel aufzubauen. Das alles macht Kleinhansel gar nicht. Muss er nicht mehr machen, weil wir das System umgestellt haben. Und ich habe bisher noch nicht, Weckesser noch nicht lange genug in diesem neuen System gesehen, um zu sagen zu können, der ist keine Alternative. Er spielt nicht mehr. Das spricht vielleicht dafür, dass er nicht die Riesenalternative ist. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass er einfach vorne spielt. Mit Kleinhansel zum Beispiel auf einer Seite. Das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, wenn du dann links diese Flankenmaschine hast. Und rechts den Dribbler Yokota. Und vorne drin dann Ragnar Ache. Andererseits ist Hanslik einfach auch zu gut, um ihn rauszunehmen. Jetzt, also wir klammern das Darmstadt-Spiel jetzt mal aus. Generell müssen wir das bitte, am besten vergessen wir es einfach jetzt wieder, sofort, nachdem wir jetzt ewig drüber gesprochen haben. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, tatsächlich.
Ja, also ich glaube, habe ich ja vorhin schon gesagt, also vorne könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Ich kann es mir aber auch hinten vorstellen. Also ich finde, was uns gerade jetzt so ein bisschen abgeht, das hat man gegen Darmstadt ganz gut gesehen, das hat man vorher auch hier und da schon mal gesehen, wenn eine Mannschaft uns hochpresst und wenn sie uns mannorientiert vorne anlaufen, fehlt uns manchmal auch ein Spieler, der einfach auch mal andribbelt in der ersten Reihe. Also es gibt ja immer ein paar Möglichkeiten, wie du einen Spieler öffnest. Im Spiel gegen Darmstadt war es halt hauptsächlich der hohe Ball, hier und da mal der flache Ball, aber es gab irgendwie außer Tomiak in ein, zwei Situationen und Heuer, glaube ich, einmal niemanden, der dann mal den Ball genommen hat und gesagt hat, okay, er geht jetzt mal zwei, drei Meter in den Raum oder er versucht jetzt auch mal den Gegenspieler einfach schon in der ersten Linie auszudribbeln. Ich weiß, dass das sehr risikobehaftet ist, aber ich habe Bucher als pressingresistenten Spieler in Erinnerung, der teilweise gute Entscheidungen getroffen hat nach vorne und der dadurch in der Vorbereitung von gefährlichen Situationen einfach oft gute Impulse gesetzt hat. Und ich glaube, sowas könnte tatsächlich in einer stabilen Abwehrreihe gut funktionieren, besser funktionieren, als es in einem oder anderen Spiel in der Vergangenheit, in der letzten Saison funktioniert hat. Aber ich sehe jetzt auch keine absolute Notwendigkeit. Also wenn wir jetzt eher noch einen linken Innenverteidiger finden würden, meiner Meinung nach auch immer noch einen zentralen Mittelfeldspieler, vielleicht auch da einen Linksfuß, der, ich sag mal, mit Aremu um die Holding Six konkurriert, dann wäre mir da wohler. Oder einen ballsicheren Außenspieler noch für vorne. Dass man entweder dann Jokota mit seinem nicht mehr als Invertierten auf rechts zieht, sondern eher auf links zieht und dann vielleicht noch einen Rechtsfuß holt für vorne. Für die Flügel einfach einen technisch starken Spieler noch rein. Das wäre, glaube ich, also das wäre jetzt für mich, wenn ich den Kader zusammen basteln würde, wahrscheinlich eher Priorität, als jetzt einen Linksverteidiger nominell noch zu holen.
Jetzt haben wir sehr lange über ein Gerücht gesprochen, das am Ende eben auch nur einfach ein Gerücht ist.
Ja, aber es ist auch einfach was Persönliches, weil wir hatten ja Pucher auch immer wieder als Thema und wir müssen das eigentlich. Also es ist nicht unsere Art, normalerweise über ungelegte Eier zu sprechen, aber in dem Fall.
Da bist sogar du emotional.
Merkst du, ne?
Ums Thema Pucher
ja,
geht.
Da schlägt mein Herz, mein kleines Herzchen bis zum Hals.
Ja, man hört es auf der Aufnahme.
Ja. Das ist Liebe halt.
Ja, jetzt reden wir wieder über die Liebe. Ja,
bei dir ist es ja immer, du kochst ja immer nur hoch, wenn du jemanden hasst, wie Tomiak.
Nein, das ist wieder so eine Unterstellung. Mit Hass hat das gar nichts zu tun. Hass ist ein großes Wort.
Oder wenn du jemandes Leistung scharf kritisierst, dann kommst du in Rage, in Wallung. Und ich?
Ja, verdammt, ich habe einen fucking Rant abgelassen am Anfang dieses Podcasts. Ja. Ich glaube, ich habe es wieder reingeholt im Laufe des Podcasts. Und
ich habe dann.
Ich finde immer noch, dass die Mannschaft einfach, das Spiel einfach scheiße war. Und jetzt möchte ich echt nicht mehr darüber sprechen. Lass uns Feierabend machen.
Machen wir.
Deckel drauf. Bleibt uns treu, auch wenn wir manchmal schimpfen.
Ja.
Empfehlt uns weiter.
Ja, folgt uns gerne auf Instagram,
uns.
Bitte. Weil ich glaube, ich werde demnächst unseren Account bei dem Ex-Anbieter mal stillschalten. Also was da. Nee, das geht gar nicht.
Nee, Teufel im Detail hat nichts auf Nazi-Plattformen zu suchen.
Teufel im Detail gibt's bei Instagram. Im schönen Metaverse.
So, jetzt Deckel drauf. Schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, lieber Sebi. Wir hören uns womöglich nach dem Köln-Spiel nochmal. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht schaffen wir es, über die Feiertage aufzunehmen. Und wenn nicht, hören wir uns im Januar.
Das schaffen wir. Danke, David, für die tolle Moderation. Und ich wünsche dir und deinem guten Freund Merlot noch einen schönen Abend.
Syrah, ich habe wieder umgestiegen.
Jetzt. Ah, Syrah ist zu Besuch. Ja, dann.
Ja, ich habe zwei kleine Gläschen so. Das waren so zwei Schluckgläschen.
Okay.
Ich hab hier Wasser drin übrigens. Ich trinke Wasser.
Das sieht in der Kamera so ein bisschen, weil im Hintergrund ist gelb, sah es aus wie so ein schöner Riesling. Aber ja, sah nur so aus.
So, hast du schon auf Stopp gedrückt? Ich drücke jetzt Stopp. Bis dann, tschüss. Deckel drauf. Ciao.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung.
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.